Ein gutes Leben für alle. Der Podcast zu 100 Jahre Caritas Steiermark.
Also eine klare Meinung ist ja nicht unbedingt eine radikale Meinung. Nach wie vielen Generationen ist man noch Integrationsverweigerer? Und ab wann ist man frustrierter Deutscher? Also ich habe auch mal eine Umfrage gesehen, in Deutschland war das, was bedroht die Heimat? Und da waren die ersten zwei, drei Dinge, waren letztlich, konnte man so runterbrechen auf, dass die Zeit vergeht, bedroht die Heimat, ne? Weil sich einfach die Dinge verändern.
Mein Name ist Peter K. Wagner und ich bin Chefredakteur der Steirischen Straßenzeitung Megafon. Zum Anlass von 100 Jahren Caritas Steiermark treffe ich für Sie Persönlichkeiten, um mit Ihnen soziale und gesellschaftspolitische Themen unserer Zeit zu benennen und zu diskutieren. Diesmal mit Nava Ibrahimi.
Danke, dass ich da sein darf. Nava Ibrahimi ist ja, nicht bei mir zu Gast, sondern ich bin bei ihr zu Gast am Küchentisch. Dankeschön fürs Aufnehmen hier. Du warst einst Journalistin, bist heute Schriftstellerin, geboren in Teheran, aufgewachsen in Köln und, wie die meisten wohl wissen, Bachmann-Preisträgerin 2021. Du lebst seit 2012 in Graz mit deiner Familie und wir haben für diesen Podcast so ein bisschen die Idee, dass wir so eine Überfrage haben, die sich also im Gesamten eigentlich durch diesen Podcast durchstrecken soll. Und ich sage sie am Anfang, aber ich werde sie dir am Ende dann erst wieder stellen, weil ich glaube, es ist nicht möglich, sie mit so schnell zu beantworten. Die Frage, die wir uns für dich überlegt haben, ist so in Anlehnung an Angela Merkels berühmtes Zitat, die große Frage, schaffen wir das, Nava Ibrahimi? Und ich würde ganz gern ein bisschen auf deine Biografie eingehen. Bitte zu korrigieren, falls ich irgendwas falsch aufgeschrieben habe oder das nicht stimmt. Mhm. Du bist im Alter von 3 Jahren bist du nach Deutschland gekommen, weil deine Eltern geflüchtet sind vom radikal-islamischen Regime.
Ja, das ist immer so ein bisschen, also meine Mutter hatte quasi so in den Revolutionswirren beschlossen, in Deutschland zu studieren. Und dann ist sie eben schon mal vorgegangen, um alles vorzubereiten. Und dann hat sich eben gezeigt, dass die ursprünglich iranische Revolution zu einer islamischen Revolution wurde. Und deswegen sind wir dann nicht zurückgegangen. Also wir sind jetzt nicht klassisch geflohen, kann man sagen. Mein Vater war zwar schon politisch aktiv, aber schon unterm Schah eben auch verfolgt als politisch Andersdenkender. Deswegen ist es immer so ein bisschen nicht ganz eindeutig zu beantworten. Also geflohen im klassischen Sinne sind wir nicht. Wir sind ganz relativ komfortabel mit dem Flugzeug nach Köln geflogen und sind dann einfach geblieben, als sich abgezeichnet hat, wie sich das im Iran entwickeln wird.
Aber wie war das damals auf der rechtlichen Ebene? Wie habt ihr da, war das einfach Arbeitsvisum oder war das
Flug? Also meine Mutter hatte ein Studierendenvisum, nehme ich an. Und es gab so ganz in den ersten Jahren, zumindest in Deutschland, so einen privilegierten Flüchtlingsstatus für IranerInnen, weil man muss ja auch dazu sagen, natürlich ist erst die Elite geflohen. Und da waren die Deutschen dann sehr großzügig und es gab eben so eine Art privilegierten Status, Iran-Erlass hieß das irgendwie. Und meine Eltern konnten gleich arbeiten und alles und mussten jetzt keine zermürbenden Asylverfahren durchstehen oder sowas.
Mhm, verstehe schon. Ich habe von dir einmal gehört, dass dein Vater Restaurants eröffnet hat tatsächlich dann, als er gekommen ist. Und dass aber deine Eltern eigentlich eher so schon Bildungsschicht und AkademikerInnen waren? Mhm.
Genau, ja. Also mein Vater war eben auch sehr politisch aktiv in den 70er Jahren schon. Und der hatte auch schon Ende der 50er in Deutschland Agrarwissenschaft studiert. Aber wie das halt so ist mit der Migration, ist halt meistens auch ein sozialer Abstieg verbunden und er hat es halt nicht geschafft und eben mit Abschlüssen anerkennen, obwohl es ja sogar ein deutscher Abschluss war, den er hatte, aber es war alles schwierig und er wurde halt nicht gebraucht, so in der Privatwirtschaft oder in der Forschung und deswegen hat er halt das gemacht, was viele IranerInnen damals gemacht haben, sie haben sich halt mit einem Teppichgeschäft oder einem Restaurant oder als Taxifahrer oder wie auch immer selbstständig gemacht.
Und was hat er als erstes gemacht? War das,
Er ist direkt in die Gastronomie gegangen, obwohl ich behaupten würde, dass das eigentlich nicht so seins war.
Okay, was hat er angeboten?
Er hat so, so internationale Küche, kann man sagen. In Frankfurt, in so einem eher links-liberal-grünen Stadtviertel und hatte dann schon auch schnell interessante Gäste und so. Aber es war halt so eine klassische klassisches Eckkneipenrestaurant. Und ja, stand dann da jeden Tag hinter der Theke.
Und deine Mama?
Meine Mutter hat sich selbstständig gemacht. Die hat eigentlich vieles ausprobiert. Und am Ende hat sie Edel Secondhand, also so Vintage, genau. Damit hatte sie sich dann am Ende, das war dann so ihrs, kann man sagen.
Okay. Mhm. Aber deine Eltern waren dann getrennt, oder?
Ja.
Mhm. Weil du hast das in der Rede im Burgtheater 2021 bei der Wiedereröffnung hast du das gesagt, meine Mutter, sie kam als Frau, als Migrantin, als Alleinerziehende vor 40 Jahren nach Deutschland und mit dieser Kombi hat man bis heute die schlechtesten Karten. Das habe ich sehr eindrucksvoll gefunden.
Mhm, genau, das zeigen ja alle Statistiken. Also das Armutsrisiko für Frauen ist hoch, für Alleinerziehende ist hoch und für Migrantinnen. Und alles drei zusammengenommen ist wahrscheinlich die höchste Kategorie von armutsgefährdet. Oder sagen wir mal, am schwierigsten, sich irgendwie was aufzubauen.
Und wie war deine Kindheit in der Wahrnehmung? Hast du das gemerkt, dass deine Eltern sich was aufbauen haben müssen?
Ja, das habe ich natürlich immer gemerkt. Also sie haben es schon versucht, jetzt uns nicht so spüren zu lassen, aber es war latent prekär. Also es war jetzt nie so, dass meine Eltern regelmäßiges Einkommen hatten oder so. Das habe ich auch schon früh gespürt, dass das irgendwie anders ist bei Freundinnen, deren Eltern irgendwie Ärzte oder Juristen waren oder so. Und natürlich auch kein Vermögen. Also das ist ja für viele, die nicht, also keine Migrationsgeschichte haben, ist das ja normal, dass ein gewisses Vermögen jetzt in Form von Immobilien oder wie auch immer da ist einfach. Ne? Selbst wenn man sich nicht als vermögend empfindet, ist meistens irgendwas da, irgendeine Art von Besitz und das fällt halt meistens komplett weg, wenn man das Land verlassen musste. Und das habe ich natürlich auch früh gespürt, dass das anders ist bei uns. Ich nehme an, als Kind ist es ja so, man kennt ja nur das, was man gewöhnt ist von zu Hause. Und ich glaube, solange man Eltern hat, die liebevoll sind und einem Geborgenheit geben, steht man das irgendwie auch ganz gut durch. So, ne? Also man könnte sagen, der Vorteil ist, dass ich sicher weniger sicherheitsbedürftig bin und auch vielleicht besser mit Veränderungen oder mit Unsicherheiten umgehen kann heute.
Aufgrund der Biografie, das ergibt Sinn.
Vielleicht, ja.
Du hast damals gesagt, dass du das einzige Ausländerkind in der Schule warst und dass da andere Eltern oft Juristen waren oder Ärztinnen oder wie auch immer. Was hat das mit dir gemacht oder war das irgendwie ein Thema für dich damals schon?
Also meine Eltern, glaube ich, wie viele IranerInnen, muss man sagen, gerade so diese erste Welle, die damals nach Deutschland gekommen ist und sicher auch, waren sicher in Österreich auch ähnlich, haben bewusst geschaut, dass wir in einer weißen Umgebung sind. Also sie haben bewusst Viertel gemieden, in denen viele Menschen mit Migrationsbiografie leben. Also und das ist natürlich auch ein bisschen, was ich heute auch sehr problematisch sehe, aber was natürlich für meine Eltern und für viele damals so eine Art nötige Abgrenzung war, sich besonders von quasi GastarbeiterInnen abzusetzen. Also das ist dann auch so eine Form von Klassismus zu sagen, wir sind bessere Ausländer. Das war auch so ein ganz Stein, muss man schon leider sagen. Ne? Also ich beurteile das jetzt nicht, aber und deswegen war das Bestreben vieler iranischer Einwanderer damals, möglichst sich fernzuhalten von anderen Ausländern. Und deswegen waren wir irgendwie immer in so einer sehr weißen Umgebung und ich war immer Das einzige Ausländerkind mit, und das hat zwei Seiten. Zum einen war ich halt auch immer so eine Art Token. Also vor allen Dingen so bürgerlich-konservative mochten es immer sehr, sich mit mir zu schmücken. Unsere kleine, liebe Perserin, ich war halt auch gut in der Schule und halt so ganz nett und ganz lieb und umgänglich. Das hat den anderen Eltern sehr gefallen. So, und ich habe auch immer viel Lob dafür bekommen, wie gut ich Deutsch spreche und all das. Auf der anderen Seite wurde ich natürlich immer exotisiert. Also, und mir war auch immer klar, unterbewusst, dass das für mich in Anführungsstrichen so gut läuft, weil ich gewisse Bedingungen erfülle. Ich bin gut in der Schule, ich reiße mein Maul nicht auf, ich mache keine Probleme, ich fordere nichts und deswegen mögen mich alle so, ne, in meiner Rolle als die kleine, bescheidene Muslima, die froh sein darf, dass sie hier bei uns quasi aufwachsen darf. So, ne? Und das sind so die zwei Seiten dieser Medaille. Und das ist natürlich etwas, das habe ich als Kind schon früh gespürt. Aber bis ich das halt wirklich verstanden habe, so zunehmend, was auch dieses Exotisieren mit einem macht auf die Dauer, das habe ich natürlich irgendwie erst relativ spät verstanden.
Was macht's mit einem?
Ja, es... Also erstens gehört man halt natürlich nie wirklich dazu, wenn man exotisiert wird. Man wird zwar irgendwie gelobt dafür, aber man wird nicht gelobt dafür, wie man wirklich ist. Weil ich habe ja immer quasi mich, also das alles Iranische habe ich immer mehr oder weniger negiert und mich sehr deutsch verhalten. Und wie gesagt, einfach immer mich bemüht, keine Umstände zu machen. Und solange das so ist, finden alle ganz okay, dass ich hier bin, quasi so als Gast. Ne? Der Gast muss sich benehmen und anpassen. Das ist natürlich, wenn man auch einen Teil von sich immer irgendwie negieren oder wegschließen muss und versucht nicht ungemütlich zu sein oder mal irgendwie Kritik zu äußern oder so, dann ist das natürlich eine totale Einschränkung und es ist kein Gefühl von frei und selbstbestimmt sein, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Das habe ich erst relativ spät dann begriffen. Auch natürlich, dass eben jeder möchte sich ja gern so entfalten, wie er ist, auch in seiner Ganzheit und so, ne? Und wenn dann aber von außen immer so bestimmt wird und auch mit den Zuschreibungen belegt wird, so eine kleine, liebe Perserin und so, dann diese Zuschreibungen von außen, die prägen einen auch ja so stark oder die verhindern eben auch, dass man sich selbst entwickeln kann und wirklich so eine ganze eigene Identität entwickeln kann.
Identität ist ein gutes Stichwort. Wann hat sie das dann so entwickelt, dass du das so mehr hinterfragt hast, reflektiert hast, zu dir gefunden hast? Ich meine, den Prozess haben wir alle, genau. Aber du wahrscheinlich noch stärker dann vielleicht da oder dort, aufgrund dieser Vermischung vielleicht, wegen dieser Herkunft von den Eltern. Und
Ja, ich glaube, dass das wirklich ein Prozess ist, den wir alle in irgendeiner Form durchmachen. Also in den 20ern sicher. Aber es ist halt, ja, also jeder, der irgendwie etwas an sich feststellt, was jetzt nicht mehrheitstauglich ist, hat da sicher zu kämpfen in irgendeiner Form. Und wenn es aber jetzt auch nochmal herkunftsgebunden ist, also wie bei mir jetzt im Fall von eben meiner iranischen, muslimischen Herkunft. Das hat sich dann nach 9/11 ja auch noch mal ein bisschen geändert. Dann kommt aber halt einfach noch dazu, dass man sich immer auch in dieser Zugehörigkeit zu dieser anderen Gruppe rechtfertigen muss oder auch immer das Gefühl hat, man muss sich verteidigen oder erklären oder rechtfertigen. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, das war, glaube ich, für alle IranerInnen im Westen sehr prägend, dieses Buch Nicht ohne meine Tochter, ein wirklich Weltbestseller, der auch verfilmt wurde, wo halt einfach viele Lügen oder, also ich sage jetzt mal, Unwahrheiten verbreitet werden darüber, wie Iraner sind, dass sie unhygienisch sind und nur nach dem Geschlechtsverkehr duschen und ihren Reis mit Käfern essen, das störe sie nicht. Also so ganz viele absurde Dinge einfach. Und dann auch im Film wurden IranerInnen auch wirklich, also bis auf ganz wenige Ausnahmen, einfach wirklich wie so Monster auch dargestellt und so. Und das ist halt zum Beispiel etwas, da fühlte ich mich dann persönlich auch in Teilen meiner Identität irgendwie sehr beleidigt und angegriffen. Und das ist natürlich, wenn man, ich sage jetzt mal nur so als Beispiel, wenn man jetzt in Österreich auf dem Land aufwächst, also da irgendwie geboren wird und aufwächst und dann irgendwann merkt, okay, ich bin irgendwie anders als die anderen, vielleicht wegen meiner sexuellen Ausrichtung oder wegen meines Musikgeschmacks oder weshalb auch immer, dann ist das natürlich auch etwas, mit dem man kämpft und dass man irgendwie akzeptieren lernen muss und dass man auch lernt, sich dafür nicht mehr zu schämen und all das. Aber es ist, wenn es so die Herkunft betrifft, dann ist man schon auch immer in so einem Widerstreit mit dem anderen. Und man ist eben auch dadurch, dass ich natürlich optisch auch gleich immer aufgefallen bin als nicht deutsch, ist es auch etwas, was man mir gleich angesehen hat. Also ich werde oder wurde immer sehr früh auch schon auf mein Anderssein angesprochen. Das ist natürlich anders, wenn man jetzt autochthon ist und so. Also es gibt schon nochmal gewisse Unterschiede, aber ja, es stimmt, du hast natürlich recht. Irgendwie kämpfen wir alle, glaube ich, in den 20ern damit, uns zu finden und all das, was wir sind und auch das, was wir vielleicht in gewisser Weise widersprüchlich sind, zu akzeptieren und zu leben, ohne uns dafür irgendwie schämen zu müssen. Bei mir hat es wirklich erstaunlich lange gedauert. Also ich habe meinen ersten Roman, der ja auch so ein bisschen, also jetzt nicht in der Handlung, ist er jetzt fiktiv, aber die Hauptperson hat schon ziemlich viel auch von mir. Und als ich den geschrieben habe, da habe ich so 2013 angefangen, also da war ich so 35. Da habe ich vieles eigentlich noch gar nicht richtig auf analytischer Ebene noch gar nicht richtig verstanden, aber irgendwie literarisch schon zum Ausdruck gebracht. Aber seitdem, man muss ja sagen, so in den letzten 5, 6 Jahren haben wir auch diese ganzen Identitätsdebatten, so nervig sie manchmal sind. Also ich hadere manchmal auch damit, aber sie haben mir schon auch viele Erkenntnisse gebracht und ich habe mir vieles besser verstanden. Und ja, deswegen kann man sagen, eigentlich so richtig, wirklich erst so die letzten 6, 7 Jahre, also so mit ab 40 kann ich sagen. Und eben, es ist ja auch intersektional, es ist nicht nur meine Herkunft, es ist ja auch das Frausein, also es vermischt sich dann ja auch nochmal so einiges. Ja, also ich habe recht spät eigentlich das alles erst geblickt.
Ja, es gibt halt so manche Themen, die dann einfach Zeit brauchen, Erfahrung, Lebenserfahrung und Reflexion, das dauert halt manchmal. Wie hast du das gemeint mit, dass manche Debatten da manchmal vielleicht ein bisschen schwierig sind oder für dich auch anstrengend?
Ja, also die ganzen Identitätsdebatten, die wir führen, seit so 6, 7 Jahren verstärkt, also nicht mehr nur in akademischen Kreisen, sondern wirklich, man kann es ja teilweise schon als Kämpfe bezeichnen. Natürlich nehmen die manchmal, finde ich, auch absurde Züge an. Ich finde auch alles, was so das Thema kulturelle Aneignung und so angeht, bin ich auch irgendwie eher skeptisch, ob man da wirklich die Grenzen immer so hart ziehen kann. Aber so nervig es manchmal ist, ich glaube, man hat, wenn man in der Rolle einer marginalisierten Person ist, die einzige Chance, gegen diese Diskriminierung anzukämpfen, ist halt diese Identität, dieser quasi diskriminierte Identitätsanteil. Man muss den dann stärken und hervorheben, um quasi die Diskriminierung klarer. Also jetzt mal so ein ganz, ganz doofes Beispiel oder ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt mit einem arabisch klingenden Nachnamen eine Wohnung suche in Graz, habe ich es halt total schwer. Und auch wenn ich vielleicht vorher immer versucht habe, mich nicht quasi als arabische Person zu identifizieren oder das nicht so hervorzukehren oder nicht immer auf meiner Herkunft herumreiten zu wollen, ist es aber nun mal ein Fakt, dass ich eine Schwierigkeit habe, eine Wohnung zu finden. Und ich glaube, man kann das Thema nur angehen und verbessern, wenn man das eben thematisiert. Und zu diesem Zweck muss man eben diesen Identitätsanteil in sich, auch wenn man das vielleicht gar nicht so will, muss man erkennen, dass man eben aufgrund des Namens keine Wohnung findet. Und dann muss man auch genau dagegen vorgehen. Und so ist das halt in ganz vielen Dingen. Also ich finde es eigentlich nervig, mich immer als oft als migrantische Person identifizieren zu müssen, weil ich finde, ich bin ganz viel und es nervt mich manchmal, dass ich darauf reduziert wäre. Aber natürlich, ob ich will oder nicht, gibt es eben gewisse Dinge, die mir passieren oder nicht passieren, weil ich eben Nava Ibrahimi bin und jetzt nicht Susanne Schneider oder so. Und deswegen habe ich gar keine andere Wahl. Und ich werde ja auch von der Mehrheitsgesellschaft immer wieder darauf angesprochen, auf mein Anderssein. Also es ist halt einfach total schwierig. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass das irgendwann keine Rolle mehr spielt und wir über andere Dinge reden können. Aber ich glaube, wir sind halt jetzt in so einer Transformationsphase, wo wir halt über gewisse Identitätsmerkmale reden müssen. Und das kann vielleicht auch mal nerven. Und viele, die vielleicht darauf keine Lust haben und am liebsten den Status quo bewahren würden, finden das dann vielleicht noch mal nerviger. Aber wir müssen da durch, glaube ich.
Wie oft bekommst du die Frage gestellt, woher kommst du? Und wie sehr nervt die dich schon? Also das weiß ich nur von Freundinnen von mir, die auch nicht weiß sind und so quasi so wirken, als wären sie jetzt schon seit Generationen da und wie auch immer, dass es das schon Menschen gibt, die sagen, es reicht dann einmal, ich mag mich nicht immer erklären.
Also lustigerweise in Deutschland, ich bin jetzt seit 11 Jahren in Österreich und Deutschland hat sich seit 2015 sehr verändert. Also auch durch die ganzen Debatten, die ich gerade schon erwähnt habe, hat sich in Deutschland wirklich in breiten Bevölkerungsschichten schon hat sowas wie eine Sensibilisierung stattgefunden. Ich bin mir nicht sicher, weil ich eben, wie gesagt, jetzt in Österreich lebe, aber für Deutschland kann ich sagen, ist es schon weniger geworden. Also viele wissen, was es mit dieser Frage, woher kommst du eigentlich, auf sich hat inzwischen. Aber bis ich weggezogen bin, also bis 2011, 12 und vor allen Dingen so in meinem Aufwachsen, in meiner Jugend, war diese Frage eigentlich immer so innerhalb der ersten 5 Minuten. Also schon sehr klassisch. Und lustigerweise in Österreich werde ich das aber fast gar nicht gefragt, weil mein Hochdeutsch, glaube ich, so dominant ist und deswegen allen klar ist, ich bin Deutsche. Und in Österreich wird das dann auch nicht groß in Frage gestellt.
Das, also interessant.
Ja. Das war für mich wirklich eine interessante Erfahrung. Am Anfang hat mich regelrecht irritiert, dass alle einfach annahmen, ich sei Deutsche. Und jetzt nicht gesagt haben, aber du siehst irgendwie gar nicht so deutsch aus und dein Name klingt irgendwie auch nicht so deutsch und so. Nee, es war für viele, war ich dann einfach Deutsche. Es war für mich wirklich eine interessante Erfahrung, weil wie gesagt, in Deutschland wurde ich das halt immer ganz schnell gefragt. Und diese Frage ist halt, also ich bin jetzt kein Hardliner. Manche sagen ja, sie drehen sich wirklich um und gehen, wenn jemand diese Frage stellt. Ich finde, man merkt schon oft, mit welchem Hintergedanken diese Frage gestellt wird. Also es ist vielleicht jetzt beim Gegenüber kein bewusster Hintergedanke, aber man merkt schon, was will diese Person, warum interessiert die sich so sehr dafür? Und man muss halt leider sagen, oft interessieren sich Menschen dafür, weil sie dich gleich kategorisieren wollen. Und das ist halt natürlich schwierig, abgesehen davon, dass einem natürlich diese Frage auch immer signalisiert, du gehörst offensichtlich nicht hierher. So, das ist das eine. Und dann eben ist das andere, dass Menschen das oft fragen, weil sie dich kategorisieren wollen. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, mit dieser Frage verbinden sich ja oft relativ persönliche biografische Daten auch. Und man will ja oft vielleicht nicht so früh schon so viel von sich erzählen. Also ich weiß das von einer Bekannten, deren Vater kommt aus Libyen und sie hat aber keinen Kontakt zu ihrem Vater, aber sie sieht halt sehr dunkel aus und dann wurde sie halt immer gefragt und dann ist halt dann die nächste Frage, sprichst du denn auch Arabisch? Und dann musst du gleich sagen, nein, weil ich habe keinen Kontakt zu meinem Vater. So, ne? Und wer bitte jetzt, der irgendwie autochthon ist, möchte gleich innerhalb von 5 Minuten einem Fremden gegenüber sagen müssen, dass man keinen Kontakt zum Vater hat. Also das sind so Fragen einfach.
Da wird es schnell übergriffig nahezu eigentlich.
Ja, das wird schnell, da ist man schnell auf einem Gebiet, das einfach vielleicht zu persönlich ist für so einen kurzen Austausch. Und das ist halt, ich glaube, inzwischen haben so manche das begriffen, aber viele, und da muss ich leider sagen, in Österreich hinken wir da ja schon ein bisschen immer hinterher, viele beharren halt darauf, dass sie die Freiheit haben möchten, jedem diese Frage stellen zu dürfen. So, aber man muss sich halt einfach mal bewusst machen, dass natürlich eine Frage, man tritt in einen Dialog und möchte dann natürlich auch eine Antwort. So. Und in dem Moment ist man natürlich in der Sphäre des anderen. Und klar, man kann die Frage weiterhin stellen, dann muss man vielleicht aber auch manchmal damit leben, dass der andere sagt, diese Frage möchte ich jetzt eigentlich nicht so gern beantworten. Oder dann darauf beharrt, ich komme aus Graz. Und dann kann man noch so oft nachfragen, ja, aber ich meine eigentlich, ja, ich komme aus Graz. So, ne? Also man muss dann auch akzeptieren, dass diese Frage vielleicht ganz schnell zum Ende des Gesprächs führt. Also wenn man unbedingt diese Freiheit haben will, muss man auch mit Zurückweisung leben können. Und das ist dann der Punkt, wo sich dann viele angegriffen fühlen, wenn sie Zurückweisung erfahren. Weil dann fühlen sie sich schlecht und niemand will sich schlecht fühlen. Also das ist dann der Punkt, wo dann diese ganzen Debatten oft sehr emotional werden und von Beleidigtsein geprägt sind. So, ne?
Wie geht es dir in Debatten? Mit wem trittst du in Debatte und mit wem trittst du nicht mehr in Debatte? Wir haben das bei mir auch vorhin einmal das Thema gehabt, dass wir uns überlegt haben, weil es diese Thematik immer wieder gegeben hat, dass es sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund aus dem Balkanraum gibt, die FPÖ wählen, und haben uns gefragt, woher kommt das eigentlich? Und es ist eigentlich, wirkt ein bisschen paradox, und haben versucht, also eine Kollegin hat da versucht, jemanden zu finden oder eine Person zu finden, die darüber redet. Es war sehr schwierig. Und wir haben da intern durchaus Kritik bekommen, auch innerhalb der Caritas war das so die Frage, soll man das? Gibt man da Plattform? Redet man nicht? Wie gehst du mit der Thematik um?
Ja, interessantes Thema. Also ich, schwieriges Thema auch. Also ich glaube, es gibt so einen Punkt, wo ich aufhören würde. Und dieser Punkt ist, wenn jemand bewusst oder unbewusst andere Menschen abwertet. Also und da kommt dann eben, wenn sowas wie Rassismus, oder ich meine, Rassismus finde ich ist auch ein schwieriges Thema, weil ich glaube, wir alle haben rassistische Muster in unseren Köpfen, weil da einfach die Welt ist halt so strukturiert. Und wir müssen alle immer höllisch aufpassen, da nicht reinzutappen oder uns das wirklich regelmäßig bewusst machen. Aber ich glaube, wenn jemand wirklich andere Gruppen abwertet, dann sind wir auf einem Gebiet, wo es wirklich schon schwierig wird. Und bis dahin würde ich allerdings immer versuchen, im Gespräch zu bleiben. Wobei das auch schwierig ist, weil wir leben halt nun mal wirklich in einer sehr komplexen Welt. Und ich finde halt oft die Argumente, jetzt zum Beispiel, wenn man wirklich ernsthaft und ergebnisorientiert über Migration sprechen möchte, dann ist das einfach wirklich kompliziert und der andere muss sich wirklich öffnen und zuhören wollen. Hingegen die Argumente der, ich sag jetzt mal, des rechten Spektrums sind dann halt sehr einfach und das sind dann oft so Totschlagargumente. Da sehe ich oft irgendwie einfach Schwierigkeiten, dann weiter zu reden. Also wir müssen schon so eine gewisse Menschenfreundlichkeit und humanistische Grundlage haben, um darüber reden zu können. Weil wenn man einfach nur sagt, nee, wir ziehen einfach eine Mauer hoch um Europa und was hinter den Mauern passiert, interessiert uns nicht. Jo, was soll man da noch reden? Also schwierig, weil irgendwann sind wir eben mit bei ethischen Argumenten oder bei ethischen Fragen.
Also gewissermaßen so ein Balanceakt, denke ich mir manchmal auch, zwischen Erhaltung der Werte wie Menschenrechten und Klarheit.
Genau, also
und
wenn jemand sagt, die Menschenrechte sind passé, das ist vorbei, dann wird es halt wirklich schwierig, wobei wir da faktisch die Politik ja eigentlich schon so handelt, ne? Also die Menschenrechte, die Charta, das Recht auf Asyl und so, das ist ja alles schon eigentlich mehr oder weniger eine Farce so geworden. Aber das finde ich halt schwierig. Also irgendwo braucht man dann noch eine Grundlage, um reden zu können. Und gerade habe ich eine sehr interessante Doku gesehen über Aussteiger aus der AfD. Läuft in der ARD. Und die haben alle gesagt, also die AfD war ja anfangs wirklich eher diese Europartei, die eben eine andere EU-Politik gefordert hat, eine andere Wirtschaftspolitik und so. Und da haben viele gesprochen, die eben von Anfang an dabei waren und dann eben, als die AfD immer weiter nach rechts gerückt ist, dann irgendwann ausgestiegen sind. Und viele haben aber gesagt, dass sie dann irgendwann schon gemerkt haben, okay, eigentlich kann ich da nicht mehr mitgehen, wir werden jetzt eine rechtsextreme Partei. Aber dass sie einfach kaum noch andere Menschen kannten, weil alle die das quasi den Kontakt zu ihnen abgebrochen hatten. Also dass dann auch so eine Abhängigkeit entsteht. Und ein, zwei haben gesagt, sie hätten es nicht geschafft, wahrscheinlich auszusteigen, wenn sie nicht gewusst hätten, ich habe noch Freunde und Familie, die mich wieder zurücknehmen. So, ne? Ich bin nicht ein für alle Mal jetzt verbrannt, weil ich in dieser Partei war. Und das fand ich schon auch wichtig. Und das meinte eben einer auch, dass es total wichtig ist, dass man versucht, mit den Leuten im Gespräch zu bleiben, auch wenn sie nach rechts abdriften. Aber dass manche dann schon irgendwann merken, nee, also das bin eigentlich nicht mehr ich.
Du hast das Thema Asylrecht angesprochen und Menschenrechte. Das war damals in der Burgtheaterrede, die ich jetzt nochmal zitiere, oder auf die ich nochmal mich beziehe, war das auch sehr, sehr klar drinnen. Du hast damals die Bezogenheit gemeint, ja, es hat 2005 eine Rede gegeben, wenn ich die jetzt wiederhalten würde, es hätte sich nicht so viel verändert. Wenn ich jetzt die von 2021 für gewissen Themen noch einmal lese, dieser Tage, dann denke ich mir, gut, da hat sich auch viele Dinge, sind auch ungefähr so, wie sie damals schon waren oder vielleicht sogar noch schlimmer. Wie geht es dir damit?
Ja, gute Frage. Also, ja. Also die Rede hatte ich geschrieben, die habe ich ja Anfang September 21 gehalten und am 15. August 21 haben die USA und die Verbündeten Holter die Polter Afghanistan verlassen und vielleicht erinnern sich manche an diese schlimmen Bilder auch, die sich dann am Kabuler Flughafen zugetragen haben. Und ich glaube schon, dass das irgendwie eine Zäsur war, so auch für die USA, aber auch für den Westen, weil das so ein Eingeständnis war von wegen, okay, wir haben es, also jetzt mal aus Sicht des Westens, ne, es ist natürlich ein bisschen komplexer, aber aus Sicht des Westens, ja, wir haben jetzt hier versucht, knapp 20 Jahre lang diesen Menschen hier sowas wie Demokratie und Frieden beizubringen, aber irgendwie klappt es nicht und wir geben auf. So, ne? Unsere Werte sind offenbar doch nicht universell und wir ziehen uns jetzt zurück und die sollen hier machen, was sie wollen. Und das war irgendwie schon verheerend auch. Und unter diesem Eindruck stand ich sehr, weil ich habe da wirklich genau an diesen Tagen die Rede geschrieben. Und es schien mir einfach so offensichtlich in dem Moment, dass Menschenleben in Afghanistan einfach weniger wert sind als in der westlichen Hemisphäre. Das ist mir, also ich meine, den Verdacht hatte ich ja schon immer so ein bisschen, aber es wurde dann einfach zu offensichtlich, um das noch länger zu ignorieren. Und es ist seitdem ja tendenziell schlechter geworden. Also ich habe gerade diesen Film Green Border gesehen von Agnieszka Holland, der polnischen Regisseurin, die eben, vielleicht erinnerst du dich daran, 21, also vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs, hat ja Lukaschenko angefangen, Flüchtlinge nach Minsk einzuladen. Die konnten also quasi ohne Visum oder zumindest ganz leicht nach Minsk fliegen. Und mit dem Versprechen hat er die geholt, dass sie dann über die belarussisch-polnische Grenze in die EU kommen, ganz, ganz problemlos. Und der Film zeigt halt, also es ist ein Spielfilm, aber eben recherchiert und es ist anscheinend alles, hat sich in irgendeiner Form so zugetragen, wie dann halt diese Flüchtlinge über die von belarussischen Soldaten nach Polen rübergebracht werden und die Polen bringen die dann wieder rüber. Also auch wenn die Menschen ganz klar Schilder hochgehalten haben, gesagt haben, wir beantragen Asyl, das hat die polnischen Grenzsoldaten überhaupt nicht interessiert. Die wurden natürlich auch massiv mit Propaganda gefüttert, dass das keine Menschen seien, sondern quasi Waffen von Lukaschenko und die Kinder seien auch gar nicht deren eigenen Kinder, sondern nur geliehen und so. Und das ist wirklich kaum auszuhalten, also wenn man selbst Kinder hat, ist der Film kaum auszuhalten, also wie die Menschen behandelt werden, wie Schwangere über Grenzzäune geschmissen werden und so, also wirklich ganz, ganz, ganz übel. Und die Regisseurin hat gesagt, dass sie diesen Film machen wollte und sie haben das natürlich ewig vor dem Ukraine-Krieg geplant. Und dann brach aber der Ukraine-Krieg aus und sie wollten es nicht ganz, nachdem man eben 2 Stunden lang gesehen hat, wie Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan behandelt wurden, sieht man dann halt ganz am Ende, wie im Februar 22 an der polnisch-ukrainischen Grenze die ukrainischen Flüchtlinge empfangen werden, samt Wellensittich, Katze, Hund, geschaut wurden, dass die Tiere da auch genug Platz im Bus haben. Und das war natürlich also so schmerzhaft zu sehen, wie offen einfach, wie auch gar nicht mehr, auch die EU sich auch gar nicht mehr bemüht, so zu tun, als sei jeder Mensch gleich und als hätte jeder Mensch ein Recht auf ein würdiges Leben. Das ist schon ja, sehr schwierig und das macht natürlich auch was mit Menschen, die hier leben und super integriert sind und sich eigentlich vielleicht als Deutsche oder Österreicherin empfinden, aber die das halt natürlich sehen, weil die Menschen, die da quasi behandelt werden, wirklich viel, viel schlechter als Tiere. Das könnten unsere Onkel und Tanten und so sein. Und das macht auch was, auch wenn wir hier leben und vermeintlich angekommen sind. Und ja, das sorgt mich schon ein wenig, wie viele Ideale wir da in den letzten Jahren, wie sich die Grenze immer weiter verschoben hat, was wir inzwischen alles schon hinnehmen.
Du hast im Interview mit dem Megafon einmal gesagt, dass du nicht wirklich der Typ bist für klare Ansagen, sondern eher für, dass du lieber differenzierst. Das ist aber so, dass du Journalistin warst, dass das sehr viel darum geht, dass man vielleicht das Bedürfnis hat, was zu sagen oder irgendwie was aufzudecken, vierte Gewalt im Staat weitestgehend vielleicht. Aber wie immer jemand, der Kunst macht und Schriftstellerei ist ja eine Kunstform, will auch etwas ausdrücken und was sagen. Wie wichtig ist dir, was zu sagen und was ist denn, ist die Schriftstellerei die noch bessere Ausdrucksform dafür?
Also ich habe den Journalismus auch ein Stück weit verlassen, weil ich eben finde, dass also mich überfordert manchmal auch die Komplexität unserer Zeit. Und ich kann das nicht mehr mit so einer journalistischen, deskriptiven Sprache, habe ich das Gefühl, kann ich unsere Realität nicht mehr abbilden. Also ich bin vielleicht kein Typ für klare Ansagen, aber man muss auch nochmal unterscheiden. Man kann ja zwar eine differenzierte Meinung, aber schon eine klare Meinung haben. Das heißt jetzt, nicht unbedingt, also eine klare Meinung ist ja nicht unbedingt eine radikale Meinung. So, ne? Also, aber es ist natürlich nochmal um einiges schwieriger und zeitaufwendiger, eine differenzierte Meinung darzulegen und anspruchsvoller auch. Aber ich bin irgendwann für mich drauf gekommen, dass ich das mit literarischen Mitteln besser kann, weil ich natürlich da auf viel mehr Bewusstseinsebenen in der Literatur, wenn ich eine Figur erfinde, dann muss die nicht irgendwie alles in klaren Sätzen irgendwie ausformulieren, sondern kann auf verschiedenen Bewusstseinsebenen und ich als Schriftstellerin kann auch mit literarischen Mitteln versuchen, Dinge auszudrücken, die sich halt jetzt so der klaren, deskriptiven, journalistischen Sprache entziehen. Und es ist halt, unsere Zeit ist halt wahnsinnig widersprüchlich und fordernd. Und man kann eben auch bei all dem die Emotionen nicht ganz außer Acht lassen. Und Emotionen, auch wenn sie natürlich jetzt so in der Politik manchmal fehl am Platz sind, aber Emotionen prägen ja auch politische Handlungen und Entscheidungen und all das. Und das ist halt etwas, das kann ich nur mit literarischen Mitteln ausdrücken. Und deswegen habe ich mich da aufs Bücherschreiben, auf die Fiktion zurückgezogen.
Und hast du das Gefühl, dass du da schon jetzt eine gewichtigere Stimme hast? Ich meine, man kennt dich jetzt.
Ja.
Oder wäre besser Influencerin?
Nein, um Gottes Willen. Also ich würde von mir jetzt niemals behaupten, dass ich jetzt eine gewichtige Stimme bin, weil auch wenn man Bachmann-Preis gewinnt, habe ich jetzt zumindest nicht das Gefühl, dass ich jetzt mehr wüsste oder besser Bescheid wüsste oder jetzt noch mehr legitimiert bin, irgendwie Standpunkte, moralische Standpunkte zu vertreten. Überhaupt nicht. Also ich bin weiterhin genauso.
Aber der Respekt vergrößert sie wahrscheinlich. Oder
naja, Respekt.
Bekanntheit.
Ja, also das empfinde ich natürlich jetzt auch nicht so. Mag sein, dass mir jemand mit mehr Respekt begegnet, aber ich wüsste jetzt keinen Grund dafür, ehrlich gesagt. Also aber klar, ich meine, ich weiß, wie es ist, so Preise und Auszeichnungen, das macht was mit anderen Menschen. Aber ich, aus meiner Perspektive, sehe jetzt keinen Grund dafür. Aber was natürlich schon ist, dass ich jetzt mehr Aufmerksamkeit und mehr Raum habe. Wenn ich was sagen möchte, dann hören mir jetzt halt ein bisschen mehr Leute zu. Also allein zum Beispiel auch durch die Kolumne in der kleinen Zeitung und so habe ich natürlich jetzt einfach mehr Raum. Und da sehe ich schon eine gewisse Verantwortung. Das kann ich nicht einfach ungenutzt lassen. Oder ich könnte jetzt nicht so eine rein, also ich knüpfe ja schon manchmal an bei privaten Erfahrungen, aber das hat dann schon am Ende auch immer eine politische Dimension. Und das ist mir halt schon wichtig, dass ich das irgendwie nutze, um Themen auch wieder zu setzen oder in Erinnerung zu rufen oder Perspektiven, die vielleicht untergehen oder unterbelichtet sind, meiner Meinung nach. Also wenn ich das schaffe, ich meine, jetzt zum Beispiel die kleine Zeitung hat ja ein sehr großes Verbreitungsgebiet und auch in sehr ländlichen Gegenden, also wirklich sehr außerhalb meiner Bubble. Und da habe ich für mich schon den Ansporn, ich will jetzt niemandes Meinung ändern, aber dass ich vielleicht mal jemandem eine Perspektive aufzeige, die er oder sie so noch nicht kannte, dann ist das schon, finde ich das schon gut. Also dann bin ich schon ganz glücklich.
Triggert das vielleicht dann auch sogar ein bisschen, wenn es erinnert das ein bisschen an die Kindheit, irgendwie, dass du mit Menschen da aus der regionalen Umgebung oder ruralen Umgebung zu tun hast, die sonst vielleicht mit Menschen mit Migrationshintergrund nicht so zu tun haben?
Nee, eigentlich nicht, nee, das nicht. Aber naja, vielleicht ganz bisschen in dem Sinne, dass
oder hast du das Gefühl, dass du von der kleinen Zeitung auch wiederum als die Migrantin eingeladen wirst?
Nee, das jetzt nicht. Also ich habe schon wirklich den Eindruck, dass die kleine Zeitung da sich um ein diverses Meinungsbild, also vielleicht nicht im klassischen Sinne um Diversität, aber um ein diverses Meinungsbild bemüht. Also mir kommt schon vor, dass die kleine Zeitung da wirklich auch verschiedene Stimmen und auch die Auseinandersetzung zulassen möchte. Und das finde ich sehr gut. Deswegen bin ich da dabei. Und klar, also wenn ich schreibe, weshalb der Satz, woher kommen Sie eigentlich, schwierig sein kann, dann besteht schon die Chance, dass vielleicht jemand, der das in Kärnten im Lavantal oder so, dass er das erste Mal darauf aufmerksam gemacht wird, er oder sie, dass das so ist, und dann bin ich schon ganz glücklich.
Weil du das woher kommen noch einmal angesprochen hast, hinter dir sehe ich während des Gesprächs dieses Steiermark-Herz, Steiermark-Botschafterin Nava Ebrahimi, und das ist insofern, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben, ich weiß nicht, kennst du dieses Steiermark-Lied von STS, dieses bekannte? Es gibt Fürstenfeld, gibt es zum ersten Mal, es gibt ein Lied, das heißt Steiermark, und da gibt es die Textzeile, es war sowas wie Heimat für mich lang kein Begriff. Mhm. Das ist etwas, was mich angesprochen hat, weil ich bin halt immer in Graz gewesen, kurz um in Gleisdorf und vielleicht einmal auf Praktika in Deutschland oder so, aber mehr nicht. Und da frage ich mich so ein bisschen, wie sie für die dieser Begriff der Heimat irgendwie so verändert hat. Ich kann mir vorstellen, dass der ein bisschen volatil war, oder? Ein bisschen sich verändert hat und nach Graz ziehen auch wieder.
Ja, also ich habe das Thema Heimat so ein bisschen für mich aufgegeben. Mhm. Also wenn, am ehesten vielleicht noch Köln, weil ich da einfach aufgewachsen bin und viel Zeit verbracht habe. Aber dadurch, dass zum Beispiel meine Eltern auch nicht mehr in Köln leben und ich auch nicht in Köln geboren bin, sehe ich da auch schon Schwierigkeiten. Und ich bin jetzt eben seit 11 Jahren und nicht mehr in Köln. Und da merke ich eben, wie volatil das Ganze ist. Wird für mich immer so bleiben. Also ich habe schon irgendwie gewisse Heimatgefühle für Köln, aber die sind jetzt natürlich nie so stark wie für jemanden, der wirklich dort geboren wurde und alles und so. Deswegen, ich habe das Thema eigentlich für mich aufgegeben. Ich glaube sowieso eher, dass wenn Menschen ihre Heimat hinterher trauern, was ja viele tun, obwohl sie noch in ihrer Heimat leben, so, ne, dann trauern wir eigentlich eher einer Zeit hinterher. Also ich glaube eher, und für viele verbindet sich Heimat ja auch nicht umsonst mit Kindheit. Also ich glaube, dass eigentlich, wenn wir um unsere Heimat trauern oder uns nach Heimat sehen oder so, diese Zeit vermissen, in der einfach, also kann ich jetzt für mich nicht behaupten, aber ich glaube, dass es bei anderen Menschen vielleicht so ist, dass wir dieser Zeit hinterher trauern, in der alles selbstverständlich an seinem Platz war und in der eine gewisse Unbeschwertheit herrschte. Also die Kindheit ist ja zumindest für viele mit Unbeschwertheit und so verbunden und mit einer gewissen Naivität, und man hat nicht alles hinterfragt. Also heute ist ja wirklich alles zu hinterfragen, und früher war halt alles einfach, schien ja, auch wenn einem die Kindheit ja auch relativ, die Zeit einem ja relativ lang vorkommt, hatte man das Gefühl, dass lange vieles ja beständig war. Und dann, je älter man wird, desto schneller verändert sich alles und so. Und ich glaube, dass viele eigentlich eher mit dieser Veränderung ein Problem haben. Also ich habe auch mal eine Umfrage gesehen, in Deutschland war das, was bedroht die Heimat? Und da waren die ersten 2, 3 Dinge, waren letztlich, konnte man so runterbrechen auf, dass die Zeit vergeht, bedroht die Heimat, ne? Weil sich einfach die Dinge verändern. Und man natürlich, wenn man älter ist, das auch viel mehr mitkriegt und so. Und dass wir uns eigentlich nach dieser Zeit sehen und vielleicht weniger nach einem bestimmten Ort.
Ja, Veränderung macht Angst und Halt gibt halt meistens das, was man kennt. Das möchte ich nur kurz ansprechen, weil du hast das einmal im Zusammenhang mit dem Ankommen in einem neuen Land, mit der Integration hast du mal angesprochen, dass die Entwurzelung ein Thema sein könnte, dass das auch wieder negativ ist. Also dass man schon Dinge bewahren sollte von seiner kulturellen Prägung.
Definitiv, ja. Also worunter ich zum Beispiel echt gelitten habe, ist, dass mein Persisch so relativ schlecht war, weil meine Eltern dann auch relativ schnell Deutsch gesprochen haben mit uns. Ich bin nicht in muttersprachlichen Unterricht gegangen, gab es halt damals nicht, ne? Also ich kann nicht Persisch lesen und schreiben, ich kann es auch nicht mehr wirklich gut reden, und man fühlt sich da schon irgendwie beschnitten. Ich habe auch das kulturelle Erbe, das Iranische, also zum Beispiel die Literatur, die Mythologie und all das, habe ich nicht mitbekommen. Und das ist schon etwas, was mir fehlt, weil ich ja im kulturellen Erbe Deutschlands oder Österreichs auch nicht wirklich dabei bin. Also ich fühle mich da ein bisschen lost, kann man sagen. Ich habe halt irgendwann so ein bisschen meinen Frieden damit gemacht, und ich kann das auch in gewisser Weise als Freiheit sehen, dass ich mich überall ein bisschen bedienen kann. Aber eben das, was einem so die Geschichten und auch das Liedgut und all das, was man so mitkriegt, auf ganz natürliche Weise auch von zu Hause, und was man schon so als in gewisser Weise sein rechtmäßiges kulturelles Erbe betrachten kann, das habe ich halt nicht. Und das ist etwas, für das ich mich echt lange geschämt habe und das mir auch wirklich richtig gefehlt hat. Und ich wüsste nicht, ich meine, gut, jetzt haben wir sowas wie muttersprachlichen Unterricht oder so und Recht drauf, aber man muss ja sagen, dass Kinder, wenn Kinder vielleicht zweisprachig groß werden mit Deutsch und Englisch oder Deutsch und Französisch, dann finden das ja alle ganz toll. Aber wenn Kinder mit Deutsch und Türkisch oder Deutsch-Arabisch oder Deutsch-Dari oder Farsi aufwachsen, dann ist das nur problematisch. Und das, finde ich, ist auch etwas, was total schlimm ist, dass sich Kinder für einen Teil von sich, für ihre Sprache zum Beispiel, die zu Hause gesprochen wird, schämen müssen. Und dass das nicht als Ressource gesehen wird, sondern als Bedrohung. Das, also ich meine, in der Bildungspolitik gibt es ja viele offensichtliche Abgründe, aber das ist zum Beispiel etwas, was ich total schlimm finde.
Jetzt haben wir so ein paar Sachen angesprochen, um vielleicht das Ganze so zusammenzufügen, so für dieses potenziell gute Leben für alle, diese naive Vorstellung, diese Hoffnung. Wenn man das ein bisschen zusammenfügen würde und vielleicht, ich sage mal die Metapher, wenn man so ein Rezept haben möchte, was man so braucht für Menschen, dass sie ankommen können, Menschen mit Migrationshintergrund, oder du sagst ja, glaube ich, ganz gern manchmal einfach nur Ausländer, wie in einem Interview gelesen, weil es leichter und schneller geht.
Ja, ich bin damit aufgewachsen und ich weiß natürlich, dass man das heute nicht mehr sagt und so, aber ich habe manchmal irgendwie so das Bedürfnis, das so zu sagen, weil ich finde natürlich migrantische oder Migrationshintergrund, das finde ich halt manchmal ein bisschen müßig, aber ja, ich nehme mir das Recht raus, das manchmal zu benutzen. Aber meistens, wenn ich über die 80er Jahre spreche.
Ah ja, das ergibt dann eigentlich die Sinn von der Zeit, ja, verstehe ich. Aber genau, wenn man so ein Rezept zusammenkleistern möchte, was braucht es für Zutaten?
Also für...
Damit man ankommen kann, wenn man von...
Ja, also jetzt so ganz praktisch. Also ich meine, es ist ja jetzt irgendwie... jetzt im Moment ist mein Eindruck ja so, oder ist schon immer eigentlich so gewesen, dass die Politik gar nicht daran interessiert ist, dass die Menschen hier gut ankommen können. Jetzt vielleicht von den paar indischen Softwareentwicklerinnen, die mit der Rot-Weiß-Rot-Karte kommen, mal abgesehen. Da, selbst bei denen bin ich mir nicht sicher. Aber bei den meisten Menschen, es besteht ja gar kein Versuch oder gar nicht der Wunsch, muss man sagen, der Politik, sich um diese Menschen zu kümmern. Weil erstens müssen sie dann gleich um Wählerstimmen fürchten, wenn sie sich in Anführungsstrichen für Flüchtlinge irgendwie stark machen. Und dann ist halt das hat jetzt unser Vizekanzler, meiner jetzt nicht, aber ne, der österreichische Vizekanzler bei der Eröffnung des Elevates nochmal ganz klar gesagt, dass halt manche Parteien viele Probleme nicht lösen wollen, sondern quasi nur bewirtschaften wollen, weil sie halt damit irgendwie Wählerstimmen einfangen. Und ganz klar ist das Thema Migration, Integration ein solches Thema, dass einfach immer nur, wenn es gerade passt, irgendwie aus dem Sack geholt wird, um quasi von anderen Dingen auch abzulenken. Aber ja, also wenn jetzt wirklich jemand daran gelegen wäre, den Menschen, die hier ankommen, sowas wie, ich mag jetzt auch nicht das Wort Integration so gerne, aber wenn man ihnen wirklich in dem Sinne hier ein gutes Leben ermöglichen würde, dass sie auch was zurückgeben können, so, ne, was sie ja jetzt oftmals gar nicht können, so dass wirklich auch alle letztlich davon profitieren, dann wäre das natürlich, also schnellere, leichtere Asylverfahren, dass sie einfach viel, viel früher arbeiten können, dass sie die Möglichkeit haben, sich was aufzubauen, dass die Kinder betreut werden, dass sie, also klar, Bildung ist sowieso ein Riesenthema. Also, und da würde ich gar nicht unterscheiden zwischen, das ist ja auch dann schnell ein Klassismusthema und nicht nur ein Herkunftsthema. Also ich würde mir wünschen, dass alle Kinder, die von zu Hause aus benachteiligt sind, die Möglichkeit haben, unabhängig von ihrem Elternhaus einen guten Weg zu finden und ihre Talente zu entdecken und so. Und das ist natürlich für Familie, für Kinder aus Flüchtlingsfamilien nochmal viel wichtiger, aber letztlich für alle. Und dass eben auch das, was sie mitbringen, dass nicht immer diese kulturelle Differenz so überbetont wird, sondern, wie ich eben schon sagte, dass das auch als Ressource gesehen wird, weil das ist eine große Ressource. Und Kulturen und Zivilisationen entwickeln sich ja auch oft in einer Begegnung oder meinetwegen auch Auseinandersetzung, in einer produktiven Auseinandersetzung weiter. Und das wäre im Übrigen auch für Österreich total wichtig, weil Österreich veraltet, ja, wie viele westliche Gesellschaften. Und wenn man es jetzt rein rational und ökonomisch betrachtete, dann wäre das ja total wichtig, diese Kinder auch zu fördern und ihr Potenzial zu entdecken. Also das ist individuell für jeden wichtig, für ein gelingendes Leben, aber eben auch für eine Gesellschaft, für eine Gemeinschaft. Und ja, also ehrlich gesagt würde ich sagen, dass eh alle wissen, was zu tun wäre. Natürlich erfordert das Geld, Ressourcen, aber es will halt niemand tun.
Ja, Ressourcen gibt es immer, ist nur die Frage, ist die Entscheidung, genau.
Wo du sie hin, genau. Und ich habe ja Volkswirtschaftslehre studiert. Und
ah ja, stimmt,
das, natürlich. Also Investitionen in Bildung und Integration und alles, eben das wären ja noch nicht mal Ausgaben, das sind ja wirklich Investitionen, weil das kommt ja mehrfach dann wieder zurück auch. Aber es gibt halt kein echtes Interesse. Also die Parteien rechts der Mitte, die haben kein echtes Interesse daran. Die Parteien links der Mitte sind zu zögerlich oder wollen sich da nicht die Finger verbrennen und im Grunde würde ich mal jetzt die These wagen, ist eigentlich nur in begrenztem Maße wirklich gestalterische Politik möglich, weil alle wie der Hase auf die Schlange, ne, also du weißt, was ich meine, dieses Thema Migration irgendwie fürchten. Ja, das ist das Problem, würde ich sagen.
Warum magst du das Wort Integration nicht?
Ja, weil Integration erfordert, es setzt ja immer voraus, es gibt eine Mehrheitsgesellschaft und dann kommen manche dazu und die müssen sich anpassen und dann haben sie vielleicht irgendwann die Chance, dazuzugehören zur Mehrheitsgesellschaft. Sie ordnen sich quasi irgendwie unter oder passen sich an oder whatever. Und das suggeriert ja das Wort Integration. Aber man muss natürlich erstmal, da sind wir wieder bei dieser Debatte, was ist österreichische Leitkultur oder deutsche Leitkultur? Ne? Also woran sollen sie sich anpassen? Ne? Also geht es dann darum, dass sie Weihnachten feiern müssen oder Alkohol trinken müssen oder Kopftuch ablegen, keine Ahnung. Also da sind wir ja dann ganz schnell bei eigentlich sehr privaten Entscheidungen auch. Ne? Und ich glaube schon auch, dass Zuwanderung ist auch keine Einbahnstraße. Also die Mehrheitsgesellschaft, die es ja so im Grunde auch nicht mehr gibt. Also die Mehrheitsgesellschaft besteht ja auch inzwischen aus vielen Minderheiten. Also wenn wir irgendwie weiterhin Richtung pluralistische Gesellschaft gehen wollen, in der sich jeder entfalten kann, auch gemäß seiner Neigung, Orientierung und Bedürfnisse, dann gibt es im Grunde diese Mehrheitsgesellschaft ja auch gar nicht mehr so richtig. Und ich glaube schon auch, dass es ein bisschen naiv ist zu glauben, die kommen hierher und legen quasi alles ab, was sie mitbringen, weil das suggeriert ja auch, dass das, was sie mitbringen, irgendwie schlecht ist oder negativ oder hemmend oder so. Ne? Und deswegen habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wort Integration. Und die Frage ist auch, über wie viele Generationen gilt das dann? Also Max Czollek, der deutsche Lyriker und Essayist, hat das für Deutschland sehr schön beschrieben, nämlich wie lang dauert es oder nach wie vielen Generationen ist man noch Integrationsverweigerer und ab wann ist man frustrierter Deutscher? Also,
das ist gut, ja.
Das finde ich ist irgendwie eine total wichtige Frage und das ist in Österreich ja ganz ähnlich. Also man kann ja seit 3-4 Generationen hier sein fast, aber wird immer noch dann eben mehr oder weniger als Integrationsverweigerer gesehen, wenn man irgendwie Randale macht oder sich quasi nicht den ökonomischen Zwängen unterwirft.
Um ein bisschen zum Abschluss zu kommen, tatsächlich möchte ich nochmal auf die Burgtheaterrede zurückkommen, die mir gut gefällt, wie man, glaube ich, mittlerweile merkt. Du hast da gesagt, ich weiß, dass jetzt eine Art erweiterte Egozentrik zu glauben, die Zeit, in der wir leben, sei besonders schlimm. Alle Zeiten sind gleich schlimm, aber manche Zeiten sind schlimmer. Trotzdem, die versuchte positive Frage am Ende, wie ich es am Anfang erwähnt habe, schaffen wir das, Nawa Ibrahimi?
Ja, schwierige Frage. Also ich bin, glaube ich, vom Naturell her schon ein optimistischer Typ. Ich glaube, was ich wirklich schwierig finde, oder herausfordernd ist, dass eben, also diese berühmte Spaltung der Gesellschaft ist halt, glaube ich, wirklich schwierig. Also ich glaube, ein Teil der Gesellschaft würde das schon schaffen, weil sie es nämlich schaffen wollen. Das, da knüpfe ich ja wieder an die Frage vorher an. Ne? Wollen wir das schaffen? Oder wollen wir es gar nicht schaffen, sondern uns einfach einmauern und nichts mehr mit dem Drumherum zu tun haben? Und am besten auch die Zeit konservieren. So, und am besten auch Frauen wieder an den Herd schicken und all das. Ne? Also ich glaube, ein Teil der Gesellschaft stimmt mich immer wieder wahnsinnig optimistisch. Also wenn ich zum Beispiel, auch wenn ich wirklich in der tiefsten Provinz in Österreich lese und da sind so viele Menschen, die sich interessieren und kommen und Fragen stellen und wirklich wissen wollen und auch wirklich neue Erfahrungen machen wollen und offen sind und so, dann bin ich total optimistisch. Aber das ist halt die eine Hälfte der Gesellschaft und dann gibt es halt noch eine andere Hälfte und dass es offensichtlich immer schwieriger wird, diese beiden Hälften zusammenzubringen, das finde ich halt wirklich eine Herausforderung. Aber um jetzt doch mit was Positivem abzuschließen, es gibt ein sehr schönes Zitat von Václav Havel. Optimismus heißt nicht unbedingt daran zu glauben, dass alles gut wird, aber daran zu glauben, dass das, was man macht, Sinn macht, obwohl man noch nicht weiß, wie es ausgeht. Also vielleicht kann ich das damit abschließend beantworten.
Das ist ein schönes Schlusswort. Danke dir für die Zeit.
Danke dir.
Ein gutes Leben für alle. Der Podcast zu 100 Jahre Caritas Steiermark.